meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt noch die heutige und dann noch eine Vorlesung in einer Woche, das heißt noch zwei. Bei der letzten am 30. werde ich dann einen allgemeinen Überblick noch geben, wie angekündigt, die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Und der Prüfungstermin, der erste, wie gesagt, wird am 4. Februar um 17 Uhr hier in diesem Hörsaal schriftlich stattfinden. Wir haben uns zum letzten Mal mit Evolution, Erkenntnis und Sprache beschäftigt. Hier zur Standortbestimmung gewissermaßen. Wir haben gleich zu Beginn der Vorlesung, Anfang Oktober, festgehalten, die evolutionäre Erkenntnistheorie als evolutionäre Rekonstruktion und Beschreibung von kognitiven Mechanismen ganz allgemein, hat gewissermaßen zwei Stufen. Auf der ersten Stufe Naturgeschichte der Erkenntnis, das heißt Erkenntnis im weitesten Sinne, Kognition, Informationsaufnahme, was also auf alle Tiere in der einen oder anderen Form zutrifft. Und zweite Stufe, Evolution der rationalen, der spezifisch menschlichen Erkenntnis, also Rationalität, Sprache, Wissenschaft, der Wissenschaft kommen wir heute zurück. Sprache, Evolution der Sprache, ist abgesehen von den anatomischen Voraussetzungen, abgesehen von den naturgeschichtlichen Voraussetzungen. Evolution der Sprache gehört zum Bereich der Kulturevolution, davon war auch schon die Rede vor einiger Zeit. Und natürlich ist Sprache im Wesentlichen im Bereich der Vernunfterkenntnis anzusiedeln, wenn Sie ja so daran denken, wie komplizierte grammatikalische, syntaktische Regeln und so weiter unsere Sprachen haben, geht das natürlich weit über die tierische Kommunikation hinaus. Wie ich sagte, auch Tiere kommunizieren auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber keine Spezies von Menschen abgesehen hat erstens so viele Sprachen entwickelt, ca. 6400 heute lebende Sprachen, ganz zu schweigen von den Ausgestorbenen, die wahrscheinlich in die Zehntausende gehen. Und keine Spezies hat eigene grammatikalische und syntaktische Regeln für ihre Kommunikation. Also insoweit ist die Sprache natürlich etwas, die Symbolsprache, etwas spezifisch Menschliches. Wie gesagt, Symbolsprache und ist ein Charakteristikum menschlicher Sprachen im Allgemeinen und im Besonderen. Zweitens aber auch Abstraktion, nicht? Also die Symbolsprache ist abstrakt, wir stellen an die Stelle konkreter Gegenstände, setzen wir Begriffe, Wörter oder auch mathematische Formeln zum Beispiel, das ist auch eine Art Sprache natürlich. Und wir können mit unseren Sprachen über Dinge reden, die gar nicht da sind, oder sogar über Dinge, und das ist ein besonders hohes Abstraktionsniveau, Dinge unter Anführungszeichen, die wir nicht sehen, die es vielleicht überhaupt nicht gibt. Denken Sie an Gott und sonstige Sachen. Mit einer endlichen Anzahl von Lauten und Buchstaben, das ist eigentlich das Erstaunliche, auf der anderen Seite auch trivial, können wir in unseren Sprachen fast unendlich viele Bedeutungen kreieren. Sprache ist natürlich nicht nur eine Abbildung der Wirklichkeit, sondern wesentlich mehr. In ihren unterschiedlichen Nuancen kann Sprache subjektive Eindrücke vermitteln, kann durch Sprache auch manipuliert werden. Wir haben zum letzten Mal auch kritisch hingewiesen auf Neusprache, einerseits buchstäblich im Sinne von George Orwell, andererseits aber auch heutzutage, nicht wahr? Alle möglichen Dinge werden im Sinne eines Euphemismus, also einer Verschönerung, durch Sprache charakterisiert. Denken Sie auch nochmal an die politisch korrekte Sprache, was immer das dann konkret sein mag, und so weiter. Sprachen sind dynamische Systeme, das ist ganz klar. Sie entwickeln sich, sie haben eine Evolution, die allerdings ganz anders verläuft als die organische Evolution. Sprachen sind gegenseitig insoweit austauschbar, als man Begriffe, Wörter von einer in die andere Sprache sozusagen transportieren kann. Wörter aus anderen Sprachen übernehmen kann und so weiter. Das dann auch damit unter skurrile Blüten treibt, wie heute die Anglizismen, das habe ich zum letzten Mal auch kritisch erwähnt. Es ist eine Sache, wenn man aus einer anderen Sprache Begriffe nimmt, die die eigene Sprache nicht kennt und Begriffe, die dann besser bestimmte Vorgänge oder Objekte charakterisieren. Eine andere Sache, wenn man die Sprachen einfach völlig sinnlos und grundlos vermischt. Also wenn zum Beispiel der Autobus, die Nachtlinie hier in Wien, Nightline, plötzlich heißt, ist das nicht wirklich einzusehen, weil Nachtlinie ja das, genau dasselbe zum Ausdruck bringt. Gut, wir kommen heute dann zur Evolution der Wissenschaft. Ein besonders interessantes Kapitel auch und sehr schwierig innerhalb von weniger als 90 Minuten abzuhandeln, aber wir versuchen da das Wichtigste zumindest einigermaßen präzise darzulegen. Was ist Wissenschaft zunächst einmal? Das kann man sicher nicht mit einem Satz beantworten. Man kann aber allgemein zunächst einmal sagen, die wissenschaftliche Erkenntnis geht aus unserer Alltagserkenntnis hervor. Auf der Ebene der Naturgeschichte des Erkennens, also evolutionäre Erkenntnistheorie erster Stufe, haben wir von ratiomorphen Mechanismen gesprochen, also von vorbewussten Mechanismen, die auch in unserer Alltagssprache, in unserer Alltagserfahrung ihren Niederschlag finden. Aber die Wissenschaft geht weit darüber hinaus. Es ist trivial zu sagen, dass in der Wissenschaft mit Begriffen operiert wird, mit Entitäten sozusagen, die kein Mensch sehen, hören oder riechen kann. Denken Sie nochmal etwa an Begriffe wie Entropie, negative Entropie, Elementarteilchen, Lichtgeschwindigkeit und vieles andere mehr. Das können wir uns nicht wirklich anschaulich machen. Das heißt, wir können als erstes festhalten, Wissenschaft hat nicht unbedingt die Aufgabe, anschaulich zu sein, obwohl wir natürlich dazu tendieren, uns die abstrakten Phänomene gewissermaßen anschaulich zu machen. Noch aus der Schule werden Sie aus dem Physikunterricht sich erinnern, dass Atome immer wieder so kleine Kugeln dargestellt werden. Zweifelsohne sind Atome keine kleinen Kugeln, aber wir versuchen das in unserer natürlichen Anschauung uns irgendwie zugänglich zu machen. Wir haben auf der Ebene der ratiomorphen Erkenntnis darüber gesprochen, dass unser Erkenntnisapparat im Wesentlichen einen Kreis auf der Basis eines Kreislaufs von Erfahrung und Erwartung vorgeht. Wir erfahren bestimmte Dinge, erwarten dann, dass bei nächster Gelegenheit, bei Vorliegen ähnlicher Umstände dasselbe passiert und so weiter. Analog dazu kann man in der Wissenschaft sagen, Wissenschaft ist ein Kreislauf von Erfahrung und Theorie. Keine Wissenschaft beruht bloß auf Erfahrungen, auf empirischen Erkenntnissen, sondern ist maßgeblich gekennzeichnet durch Theorienbildung. Es herrscht immer wieder noch so die etwas naive Auffassung von der Wissenschaft vor. Ein Wissenschaftler, zumal ein Naturwissenschaftler, sammelt unermüdlich Daten und Fakten, bis sie ihn fast erdrücken und dann hat er plötzlich eine Theorie. So läuft es in der Regel oder überhaupt sicher nicht, sondern oft ist es genau umgekehrt, dass der Wissenschaftler mit bestimmten Vorstellungen, Theorien, Hypothesen an empirisch greifbare Dinge herangeht, also schon eine vorgefasste Theorie hat, um nicht zu sagen ein Vorurteil oder Vorausurteil, und versucht die sogenannten Daten und Fakten dann in diese Theorie erst im Nachhinein einzufügen. Charles Darwin hat seine Theorie nicht so gefunden, dass er unermüdlich 5 Jahre lang auf seiner Südamerika-Reise nur Daten und Fakten gesammelt hat und als der Berg von Fossilien und so weiter so groß war, dass er ihn fast erdrückt hat, kam er plötzlich auf die Idee, Evolution durch natürliche Auslese. So einfach war das natürlich nicht, sondern seine Theorienbildung und überhaupt sein gesamtes Gedankengebäude, wie bei allen großen Theorien, lässt sich nur charakterisieren als eine komplizierte Wechselbeziehung zwischen einer Hypothese und eben den empirischen Fakten. Und Darwin war auch nicht unvorbereitet nach Südamerika gefahren, hatte natürlich schon im Vorfeld einiges gelesen, was ihn auf den Evolutionsgedanken gebracht hat und so weiter. Also, noch einmal, kurz gesagt, Wissenschaft ist keine reine Sammlung von Fakten und Daten, sondern wesentlich Theorien geleitet. So wie im Alltag, nicht? Also in der mehr oder weniger naiven Alltagserkenntnis, mit bestimmten Erwartungen an die Dinge herangehen, auf der Basis immer wieder gemachter Erfahrungen, wie gesagt, so versucht auch der Wissenschaftler mit bestimmten Theorien verschiedene empirische Dinge zu erklären. Und je fortgeschrittener unter Anführungszeichen eine Wissenschaft ist, umso umfassender sind die Theorien. Diese Bilder in der Biologie ist das zweifelsohne die Evolutionstheorie, die ganz große Klammer, in die sich alle biologischen Einzelerkenntnisse einfügen lassen. Ob das unsere Ohren betrifft und deren Strukturen und Funktionen, ob das irgendwelche Blüten von Pflanzen betrifft, ob das Verhaltensweisen betrifft, alles lässt sich letzten Endes auf Evolutionsprozesse zurückführen und evolutionstheoretisch erklären. In der Physik gibt es verschiedene große Theorien. Eine ganz große Einsteins Relativitätstheorie, natürlich, die wiederum eine ziemlich große Klammer darstellt und in die sich verschiedenste physikalische Einzelheiten einfügen lassen und heutzutage auch die Quantentheorie und so weiter, aber da möchte ich nicht ins Detail gehen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber jedenfalls allgemein gilt, wie gesagt, Wissenschaft versucht, möglichst viele Phänomene unter möglichst unter eine umfassende Theorie einzufügen. Sonst wäre das Ganze ein Sammelsurium, eine riesige Menge von Einzeltheorien, die letzten Endes keinen Erklärungswert hätten. Apropos Erklärungswert, Aufgabe jeder Wissenschaft ist es, die Phänomene, die sie wahrnimmt, nicht nur zu beschreiben, nicht nur zu beobachten und zu beschreiben, sondern eben auch kausal zu erklären. Und da sind die Naturwissenschaften ganz besonders natürlich angehalten, unterschiedlichste Phänomene der Natur, von den Strukturen des Kosmos bis hin zu den kleinsten Teilen und Teilchen, Kausalprozesse sozusagen festzulegen und die Phänomene kausal zu erklären und zu begründen. Das heißt, Wissenschaft kann nicht mit Wundern operieren oder mit dem Hinweis, ja, das wissen wir noch nicht, aber da wird wohl ein Wunder passiert sein, deswegen ist das so und so entstanden. Das ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft hat sich immer zu bemühen, alle Phänomene, auch die kompliziertesten, rational und kausal zu erklären. Es gibt keine Wunder, in dieser Welt geht es immer mit rechten Dingen zu. Auch wenn viele Dinge äußerst kompliziert sind, auch wenn vieles, wir sprachen schon darüber, sehr unwahrscheinlich ist, aber in der komplexen Welt, in der wir leben, kommt auch das Unwahrscheinliche gelegentlich zum Tragen. Und auch da kann der Wissenschaftler nicht sagen, da ist ein Wunder passiert, sondern muss schauen, ja, wie kann es dazu kommen, dass diese oder jene Ereignisse so selten passieren, was sind da die Umstände, unter denen sie passieren und anderes mehr. Die Wissenschaft im Allgemeinen beruht auf zwei Postulaten oder zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist das Postulat der Realität oder Realitätspostulat und das zweite das Objektivitätspostulat. Das muss ich etwas genauer ausführen. Das erste bedeutet, die Wissenschaft geht davon aus, es gibt eine reale Welt außerhalb unseres eigenen Subjekts. Und diese reale Welt hat bestimmte Strukturen, bestimmte Formen, die grundsätzlich erkennbar und rekonstruierbar sind. Es ist kein guter Ratschlag für einen Wissenschaftler zu sagen, ah, vieles wissen wir nicht und das werden wir nie wissen, da möchten wir uns gar nicht damit beschäftigen, sondern die Grundannahme ist, es gibt eine reale Wirklichkeit und die ist grundsätzlich erkennbar, grundsätzlich auch erklärbar. Wenn wir heute nicht alles wissen, vermutlich wird auch in Zukunft jetzt immer wieder offene Fragen geben, dann heißt das nicht, dass wir nicht grundsätzlich zumindest die Möglichkeit haben, ich komme heute auch noch auf die möglichen Grenzen der Wissenschaft zurück, dass wir nicht die Möglichkeit haben, irgendwann einmal die Probleme zu lösen bzw. die Phänomene zu erkennen. Es wäre auch kein guter Ratschlag für einen Zoologen zum Beispiel, der jetzt Regenwürmer untersuchen möchte oder was auch immer, zunächst mit der Frage zu beginnen, gibt es denn Regenwürmer überhaupt, sind sie überhaupt real? Na, da käme ich da nicht vom Fleck. Wenn Sie eine Dissertation vielleicht in der Zoologie planen und die Segmentierung von Regenwürmern untersuchen wollen, sofern das überhaupt heute noch nötig ist, dann wäre es nicht ratsam, Arbeit mit der Frage zu beginnen, gibt es Regenwürmer an sich, im Sinne des Dings an sich von Kant? Sind die Regenwürmer, die ich sehe, wirklich Regenwürmer? Existieren die überhaupt? Na, da werden sie nicht vom Fleck kommen. Da sollten sie dann lieber Metaphysik betreiben. Für die Wissenschaft, wie gesagt, ist die Realität der Außenwelt eine Gegebenheit. Und die Wissenschaft schaut, wie weit sie mit ihren Methoden, mit ihren Theorien dabei kommt. Zweitens das Postulat der Objektivität. man sollte besser sagen Intersubjektivität, wissenschaftliche Erkenntnisse, ob Erfahrungserkenntnisse oder Theorien, müssen grundsätzlich nachvollziehbar überprüfbar sein, zumindest von den Leuten, die sich mit den betreffenden Themen und Problemen beschäftigen. Das heißt, die Grundforderung in dem Zusammenhang an jeden Wissenschaftler, seine Erkenntnisse, seine Theorien so darzustellen, dass jeder, der mit der Materie vertraut ist, auch versteht, nachvollziehen, kontrollieren, verbessern oder auch verwerfen kann. Und Karl Popper, den wir öfter erwähnt haben, der auch jetzt auf der Ebene der evolutionären Erkenntnistheorie zweiter Stufe in verschiedenen Büchern gewirkt hat, hat also hier das Prinzip der Falsifikation in der Wissenschaft als ganz besonders wichtig erachtet. Wissenschaftliche Theorien müssen zumindest grundsätzlich falsifizierbar sein. Es muss Möglichkeiten geben, sie zu überprüfen und, wenn nötig, auch zu widerlegen. Wenn irgendein einsamer Robinson Crusoe auf einer ebenso einsamen Insel eine Theorie entwickelt über die Entstehung des Universums, so kann es sein, dass er mit dieser Theorie richtig liegt, aber nachdem niemand da ist, mit dem man darüber reden kann, niemand da ist, der das überprüfen kann, ist das eigentlich nicht Wissenschaft, was er betreibt. Wissenschaft ist in dem Kontext betont ein kollektives Unternehmen. Niemand betreibt Wissenschaft für sich allein, sondern tauscht sich mit anderen über seine Erkenntnisse, Ergebnisse, Theorien, Vorstellungen, Ideen und so weiter aus, publiziert seine Ergebnisse, seine Gedanken und so weiter, die dann, wenn er Glück hat, viel gelesen werden und auch viel kritisiert werden. Das Schlimmste für einen Wissenschaftler ist, überhaupt keine Kritik zu erfahren, denn der weiß eigentlich nicht, wie er dasteht. Oder er hat nur Trivialitäten gesagt, die niemanden interessieren. Also, kurz gesagt, das Postulat der Intersubjektivität bedeutet also noch einmal, jede wissenschaftliche Einzelerkenntnis, jede kleinere oder größere Theorie muss in einer Sprache präsentiert werden, in einer Schrift oder auch in mathematischen Formeln, in der Physik und so weiter, die von den betreffenden Fachleuten nachvollziehbar und überprüfbar sind. Insoweit ist Wissenschaft also, wie gesagt, ein kollektives Unternehmen und kein Einzelgängertum. Also das sind die Grundvoraussetzungen, die jede Wissenschaft, auf der jede Wissenschaft beruht. Allerdings muss man natürlich heutzutage, nicht nur heutzutage, aber besonders, sich von der Idee einer Einheit der Wissenschaft insoweit verabschieden, als die Wissenschaften, die unterschiedlichen Wissenschaften ganz verschiedene Methoden erfordern. Also man hatte früher immer wieder die Idee, die recht interessante und verlockende Idee, Wissenschaften bilden eine Einheit, es gibt eine einheitliche Methode, eine einheitliche Methodologie, die gilt für die Physik genauso wie für die Biologie und für die Geschichtswissenschaften. Karl Popper pflegte angeblich seine Vorlesungen in London immer mit der Bemerkung einzuleiten, ich bin Professor für wissenschaftliche Methodologie, habe aber ein Problem, es gibt ja gar keine wissenschaftliche Methodologie. Es gibt nur Methoden, spezifische Methoden in unterschiedlichen Fächern. Was meine ich damit? Die Biologie beispielsweise ist zum Teil eine historische Wissenschaft. Sie befasst sich insbesondere als Paläobiologie mit Vorgängen und Prozessen, die in der Vergangenheit liegen, die man experimentell nicht nachweisen kann. Niemand kann mit den Dinosauriern experimentieren. Wir haben keine Möglichkeit, Prozesse, Entschuldigung, ich habe vergessen, das auszuschalten, niemand kann mit Prozessen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, so experimentieren, wie Physiker etwa im einfachsten Fall mit dem freien Fall und ähnlichen Dingen. Das heißt, insoweit sind Biologie und Physik voneinander grundverschieden, zumal die klassische Physik. Die Fallgesetze, um das einfachste Beispiel zu nennen, gelten immer und überall, sind von jedem und jeder jederzeit experimentell nachprüfbar. Sie müssen nur einen Gegenstand nehmen und zu Boden fallen lassen, dann sehen Sie, aha, das Gesetz stimmt nicht. Das habe ich wieder empirisch experimentell untersucht. Dabei kann ich die Dinosaurier zum Leben erwecken und 150 Jahre Millionen, solange sie ungefähr gelebt haben, mit ihnen experimentieren und sie dann im Experiment aussterben lassen und so weiter. Das ist klar. das noch nicht geht. Allenfalls kann man Computersimulationen dafür in Anspruch nehmen, aber das ist nicht dasselbe wie ein Experiment im klassischen Sinne. Die Geschichtswissenschaften beispielsweise und vor allem beschäftigen sich alle mit Prozessen der Vergangenheit, für die es keine Augenzeugen gibt, außer für die jüngste Geschichte. Und mit denen man auch nicht experimentieren kann. Ich kann nicht die französische Revolution im Experiment nachmachen. Die kann ich nur anhand der Quellen rekonstruieren. Ich kann nicht das alte Ägypten im Experiment nachmachen, sondern nur anhand der vorliegenden Quellen, Papyrusrollen, Hieroglyphen, Pyramiden und so weiter, kann ich also mit der Methode der historischen Rekonstruktion mir ein Bild verschaffen vom Leben des alten Ägypten. Also, Wissenschaft ist insoweit nicht gleich Wissenschaft. Die Untersuchung bestimmter Phänomene erfordert eine ganz spezifische Herangehensweise. Denken Sie etwa an die Sozialwissenschaften, die sich natürlich nicht einfach mit physikalischen Experimenten betreiben lassen, wie sie Gruppen bilden, wie es zu einer Revolution kommt, wie es zu einem Tumult auf einem Fußballplatz kommt und so weiter. Das kann man nicht mit den Gesetzen der klassischen Physik erklären und beschreiben. Da bedarf es ganz bestimmter Voraussetzungen beziehungsweise ganz bestimmter auch methodischer Prämissen. Aber wie gesagt, für alle Wissenschaften gelten diese zwei Postulate, Realitäts- und Objektivitätspostulat, ob jemand Physik betreibt oder Biologie oder Astronomie oder Geologie oder Geschichte oder Soziologie, geht er von der Realität der Gegenstände aus, die er untersucht und ist angehalten, seine Ergebnisse, seine Theorien und so weiter entsprechend zu publizieren, zugänglich zu machen, auf eine Weise, die, wie schon mehrmals betont, von den betreffenden Spezialisten zumindest nachvollziehbar ist und kontrolliert werden kann und unter Umständen eben auch falsifiziert. Karl Popper hat mit der Falsifikation vielleicht etwas übertrieben, weil natürlich, wenn man die Psychologie eines Wissenschaftlers nimmt, hat ja keiner großes Interesse daran, dass sie seine Theorien als falsch erweisen. Also ich kenne niemanden, deshalb bin sicher, dass ich nicht recht habe. Also ich präsentiere das zwar und freue mich schon drauf, wenn dann meine Kollegen kommen und das Ganze nach Strich und Faden zerlegen. So jemanden werden sie nirgends finden. Das ist ganz klar. Man ist viel mehr bestrebt, dass das, was man zusammen denkt oder zusammen experimentiert und so weiter, sich auch bestätigen lässt und dass man damit dann unter Umständen den Nobelpreis kriegt und in die Geschichte eingeht. Aber nachdem die Wissenschaft ein Konkurrenzunternehmen ist, das ist analog zur biologischen Evolution, Wettbewerb und Dasein, muss jeder, auch wenn er davon überzeugt ist, dass er recht hat, mit der Vigilanz, mit der Aufmerksamkeit seiner konkurrierenden Kollegen rechnen. Die werden nicht einfach sagen, wunderbar, der hat schon wieder recht, da möchte man gar nicht reinreden. Natürlich hat er immer recht gehabt und dann möchten wir uns gar nicht genauer anschauen, sondern die passen schon auf, ob da irgendwo ein Wurm drinnen ist und ob da nicht irgendwas zu kritisieren ist und so weiter. Dass sich daraus auch verschiedene bedenkliche Aspekte der Wissenschaft ergeben, darauf kommen wir dann später noch zurück. Man kann Wissenschaft allgemein jetzt als einen Prozess der Informationsverdichtung auch charakterisieren. Wenn man die Wissenschaftsgeschichte hernimmt, gut, jetzt mögen Sie fragen, gut, also was ist Wissenschaft, mag damit zumindest im Groben umrissen sein, aber wann begann eigentlich Wissenschaft? Üblicherweise, wenn Sie wissenschaftshistorische Werke zur Hand nehmen, sei es jetzt aus der Biologie oder Physik oder anderen Wissenschaften, beginnt Wissenschaft in der Antike, nicht wahr, oder im Altertum, ganz allgemein. Natürlich ist es ähnlich wie mit der Sprache. Nicht? Also die Sprache entstand ja auch nicht im luftleeren Raum, nicht von heute auf morgen. Wie ich behaupte, entstand sie an unterschiedlichen Orten und von Anfang an waren verschiedene Sprachen gegeben. Man kann also schwer jetzt historisch bestimmen und eindeutig festlegen, ab wann war das, wie Menschen die Welt um sich herum wahrgenommen haben, schon Wissenschaft und bis wann noch nicht. Das ist sehr schwierig. Denn es war ja nicht so, dass sie irgendwann zwei alte Ägypter oder Sumerer oder Griechen zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, wir wollen ab morgen Wissenschaft betreiben und legen dafür folgende Regeln fest. So war es ganz bestimmt nicht. Sondern Wissenschaft hat sich als ein selbstorganisierendes System allmählich entwickelt. Nachdem sie, wie eingangs betont, aus der Alltagserkenntnis hervorgegangen ist, muss man die Anfangsgründe der Wissenschaft schon dort suchen, wo ein prähistorischer Mensch nicht einfach Dinge akzeptiert und so wie sie sind, sondern sich gefragt hat, also wie kann ich Feuer herstellen und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie kann ich das erklären? Wann das nun genau der Fall war, ist, wie gesagt, nicht festzulegen, aber zweifelsohne liegen die Urgründe, wenn man so will, wissenschaftliche Erkenntnis in der noch ziemlich trivialen Alltagserkenntnis, in der Frage, warum ist etwas so, wie es ist, wie lässt es sich erklären? Also wann immer Menschen begonnen haben, hinter die Kulissen zu blicken, metaphorisch gesagt, haben sie schon im weitesten Sinne Wissenschaft betrieben. Wenn auch nicht auf eine Weise, wie wir heute Wissenschaft betreiben. Daher also, wie gesagt, die Frage, wann begann Wissenschaft, lässt sich genauso wenig mit einem Tag oder einem Jahr oder irgendeinem Zeitpunkt festlegen, wie die Frage, wann Sprache begann oder wann Kultur begann im Allgemeinen oder wann der menschliche Geist seiner selbst bewusst wurde und so weiter und so weiter. Das sind fließende Übergänge. Auf jeden Fall hat sich Wissenschaft zu einer kognitiven Tätigkeit entwickelt, die weit über den Mesokosmos, die Welt der mittleren Dimensionen, unserer Alltagserkenntnis hinausgeht. Während, ich habe das schon bei anderer Gelegenheit betont, wir in unserer Alltagserkenntnis abhängig sind von dem, was wir unmittelbar wahrnehmen, was unserer Anschauung zugänglich ist, oder auch unserer Intuition, geht Wissenschaft weit darüber hinaus. Befasst sich also nicht nur mit dem Mesokosmos, mit dem, was wir unmittelbar sehen, hören, messen, abzählen können und so weiter, sondern auch mit den Strukturen des Makrokosmos, also Universum, und auf der anderen Seite mit den Strukturen des Mikrokosmos, also mit Atomen und Molekülen und so weiter. Und versucht natürlich auch diese für uns unsichtbaren Entitäten möglichst plausibel zu machen. Natürlich sind in diesen Bereichen dann wissenschaftliche Theorien immer abstrakter. Theorien über die Entstehung des Universums sind natürlich äußerst abstrakt und äußerst kompliziert, mit einem hochkomplizierten mathematischen Apparat versehen. Theorien über die molekularen Strukturen der Lebewesen sind auch entsprechend komplex. Sie beziehen sich alle eben auf Phänomene, die sich unserer Wahrnehmung unmittelbar entziehen. Aber das heißt nicht, dass diese Phänomene nicht existieren. Denn es gibt eine Möglichkeit, empirisch zu prüfen, ob theoretische und theoretisch angenommene Gesetzmäßigkeiten oder Phänomene auch real sind, nämlich durch die sogenannte Prognostik. Also Wissenschaft steht und fällt auch damit, dass auf der Basis ihrer Theorien Prognosen erstellt werden, die sich möglichst bewahrheiten soll. Ich habe immer bei solchen Gelegenheiten das Beispiel mit den Flugzeugen. Der Umstand, dass heute allein in Europa täglich 30.000 Flugzeuge sicher starten und landen und dass jeder Absturz eine absolute Ausnahme ist, ist nichts weiter oder beruht auf nichts anderem als der Prognose, die wieder auf der Basis der Erkenntnis physikalischer Gesetzmäßigkeiten erstellt wurde, also Gesetze der Aerodynamik und ähnliches mehr. Während die alle, wäre alles falsch, was Physiker sich da zurechtgelegt haben, wäre noch nie ein Flugzeug, hätte noch nie ein Flugzeug die Erde verlassen, hätte sich noch nie ein Flugzeug in die Luft erhoben. Das heißt, jeder geglückte Start, jede geglückte Landung eines Flugzeugs ist ein Beweis dafür, dass die Prinzipien der Aerodynamik und sonstige komplizierte physikalische Prinzipien richtig sind, auch wenn sie letzten Endes auf abstrakten Kalkulationen, auf abstrakten mathematischen Grundlagen beruhen. Also man kann insoweit, das war jetzt nur ein einfaches Beispiel, man kann insoweit die Strukturen und die Phänomene des Makro- und Mikrokosmos in die uns zugängliche Realität holen. Wenn alles falsch wäre, was Atomphysiker sich da ausgedacht hätten, über Atome und so weiter, dann gäbe es keine Atomreaktoren. Sie werden sagen, das wäre auch besser so, gewiss. Aber jetzt, unabhängig von Wertungen, zeigt das, dass offensichtlich die theoretischen Ansichten der Physik richtig sind, sonst könnte man ja nicht auf Atomreaktoren überhaupt gebaut haben. Aber Wissenschaft ist nicht zu charakterisieren als die Suche nach den letzten Wahrheiten. Wissenschaft kennt keine ersten Tatsachen und keine letzten Gründe. Abgesehen von den zwei Postulaten, wie gesagt, die Realität gibt es tatsächlich und Erkenntnisse müssen nachprüfbar sein, gibt es keinen Punkt Alpha, an dem ein Wissenschaftler beginnt. Jeder steht, wie schon Newton sagte, auf den Schultern von Riesen. Es haben ja Leute schon Vorarbeiten geleistet. Also niemand kommt auf irgendetwas, ohne auch nur eine Ahnung zu haben, was über diesen betreffenden Gegenstand schon geforscht und nachgedacht wurde. Und letzte Wahrheiten kann es in der Wissenschaft keine geben, wenn man sich ein dynamisches System der Selbstorganisation auch definiert, zumal das bedeuten würde, Wahrheit existiert irgendwo als konstante Größe, wir müssten uns ihr nur immer mehr nähern. Und das ist sicher nicht richtig, wir selber sind ja die, die Wahrheit produzieren. Wahrheit an sich gibt es nicht. Unsere Auffassungen über irgendetwas können wahr oder falsch sein, aber es gibt nicht die Wahrheit als solche. Das ist ein metaphysischer Begriff und da hat auch Sir Karl Popper etwas daneben gegriffen, wenn er meinte, ja, also Wissenschaft ist auf der Suche nach der Wahrheit. Das klingt so, als ob die Wahrheit irgendwo liegt. Wir waren halt noch nie dort, aber irgendwann werden wir schon dorthin kommen. Wir können ja auch nicht wissen, nachdem wir sie nicht gefunden haben, was dann die Wahrheit, die letzte Wahrheit überhaupt wäre. Also würde ich sagen, und da gibt es natürlich in der Wissenschaft natürlich immer wieder mitunter heftige Kontroversen, dass der Wahrheitsbegriff in seiner strikten Form eigentlich für die Wissenschaft unbrauchbar ist. Er ist brauchbar, wenn man bestimmte Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft, natürlich, aber nicht in dem Sinne einer absoluten, letzten, ewigen Wahrheit, die wir nicht finden können, weil wir nicht wissen, wie sie ausschaut, sondern allenfalls eine Konstruktion unserer Gedanken sein kann. Ich habe bei anderer Gelegenheit in dieser Vorlesung gesagt, wie es aus strikt evolutionstheoretischer Sicht ist, wahr alles das, was sich bewährt. Das heißt, was ein Organismus jetzt unterhalb der rationalen Ebene für wahr hält, ja, wenn er damit zurechtkommt, je besser er damit zurechtkommt, gut, dann passt es. Das heißt, nur Einbildungen, auf der Basis von lauter Einbildungen kann kein Lebewesen existieren. Das, was es denkt, unter Anführungsstrichen, was es annimmt, muss sich natürlich an der Realität bewähren, aber immer nur unter ganz bestimmten Umständen. Das heißt, Wahrheit ist abhängig von den Lebensbedürfnissen und kann nicht absolut und für alle Zeiten festgelegt werden. Bitte. Ja, aber das wäre schon ein ganz anderes Thema. Aus evolutionstheoretischer Sicht allerdings kann man in dem Kontext zweierlei sagen, um bei der Sache zu bleiben. Erstens, es gibt keine absolute Wahrheit und zweitens, es gibt keine absoluten Werte. Sowohl Wahrheit als auch Werte sind von Menschen geschaffene, ja, wie soll ich sagen, Dinge, unter Anführungszeichen, Vorstellungen, die eine Zeit lang aufrechterhalten werden können, eine andere Zeit lang sich dann aber vielleicht als falsch herausstellen oder revidiert werden. Schauen Sie, die längste Zeit haben Menschen geglaubt, dass wir auf einer Scheibe leben, dass die Erde eine Scheibe ist. Damit konnten Menschen ihr Mesokosmos problemlos existieren und auch wir heutzutage führen uns ja nicht täglich vor Augen, wir gehen auf einer Kugel, wenn Sie dem Schottentor vorbeigehen, dann haben Sie ja nicht immer das Bedürfnis, über die Erde als Kugel nachzudenken, sondern gehen einfach, als ob die Erde flach wäre. Aus der wissenschaftlichen Erkenntnis hingegen wissen wir, die Erde ist eine Kugel oder hat annähernd kugelförmige Gestalt. Wir können mit diesen zwei, unter Anführungszeichen, Wahrheiten gut leben. Im Alltag brauchen wir In diesem Fall also nicht die Erkenntnis, dass die Erde eine Kugelgestalt hat, denn sonst hätte ja die Menschheit nicht lange überlebt, wenn das überlebensnotwendig gewesen wäre. In der Wissenschaft hingegen ist jeder gut beraten, wenn er daran glaubt, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Sonst ist er weg vom Fenster der heutigen Wissenschaft und der geht ins Mittelalter zurück. Bitte.
Kann man sagen, dass es Denkmöglichkeiten gibt und Denknotwendigkeiten? Und wenn es Denknotwendigkeiten gibt, dann kann man solche rauspicken, ja, die dem genügen, und wären das dann Werte, absolute?
Ja, also ich wollte hier nicht jetzt Wahrheit mit Werten verwechseln, beziehungsweise Wahrheit oder Erkenntnistheorie mit Ethik. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Alles sind Denkmöglichkeiten. Ausdenken können Sie sich alles. Nur muss es dann, wie gesagt, im Sinne des Intersubjektivitätspostulats auch nachvollziehbar sein. Um mich verständlich zu machen, wenn jemand auf die Idee kommt, oder sagen wir so, Sie fragen mich, warum schläft ein Mensch? Warum muss ein Mensch schlafen? Beliebtes Beispiel von mir. Und ich würde antworten, ja, wissen Sie, da gibt es eine Schlafkraft, eine vis dormitiva, um das möglichst wissenschaftlich klingen zu lassen. Dann habe ich Ihnen keine wissenschaftlich ernste Antwort darauf gegeben, sondern allenfalls einen Witz gemacht. Denn dann wissen Sie nachher genauso viel wie vorher. Denn dann ist die Frage, was ist denn die Schlafkraft? Woher kommt die? Und dann kommt man in einen unendlichen Regress, mit dem kein Wissenschaftler arbeiten kann. Ich kann die Frage, warum muss der Mensch schlafen, eine übrigens gute Frage, die noch gar nicht so eindeutig beantwortet ist, nur auf der Basis physiologischer Untersuchungen zu beantworten versuchen, auf der Basis der vergleichenden Verhaltensforschung schauen, andere Tiere schlafen auch, warum schlafen die, was spielt sich da in den Gehirnen ab, was passiert, wenn ein Tier in den Schlafzustand fällt und so weiter. Aber darauf auszuweichen, naja, dass irgendeine Schlafkraft, das geht natürlich nicht, das ist keine seriöse Wissenschaft. Wissenschaft kann, wie gesagt, nicht mit Wundern operieren, auch nicht mit Begriffen, die sich nicht eindeutig, mehr oder weniger eindeutig klären lassen. Also Wissenschaft darf nicht das zu Erklärende in den Bereich des Obskuren verschieben. Das ist dann nicht Wissenschaft, das machen Religionen, aber Wissenschaft kann sich nicht erlauben, nicht leisten, ja, also bitte, wir nehmen halt an, es gibt auch in der Geschichte der Wissenschaften gab es ja verschiedenste solcher Theorien. Ja, es gibt Vitalkräfte zum Beispiel, war in der Geschichte der Lebenswissenschaften immer wieder das Postulat, ja, Leben, da muss es irgendwelche unsichtbaren Kräfte dahinter geben, die kennen wir nicht. Na, was soll ich damit anfangen? Unsichtbare Kräfte, wenn ich sie nicht sichtbar machen kann, dann erklären sie mir ja nichts. Also das ist ungefähr so wie der englische Biologe Julian Huxley, ein Bruder des bekannten Aldous Huxley, gesagt hat, ja, da kann ich annehmen, oder auf die Frage, was treibt eine Lokomotive eigentlich an, könnte ich sagen, naja, das ist ein Elan, Lokomotiv, eine Lokomotivkraft. Und das erklärt mir nicht die Lokomotive. Die Lokomotive wird erst erklärt, wenn die dahinterliegenden Prinzipien sichtbar gemacht werden. Ich sehe, was da für Hubraum und wie das alles heißt, ich bin kein Techniker. Wenn das klar gemacht ist, bitte.
Aber die Wissenschaft kann doch sagen, da gibt es etwas, das wissen wir halt noch nicht.
Ich komme jetzt gleich darauf zurück, ob es Grenzen der Wissenschaft gibt. Wenn Sie bitte nur eine Minute Geduld haben, bitte.
Der Mensch muss schlafen, da kann man nach dem Grund fragen, aber man kann es auch bleiben lassen bei dem Erfahrungssatz, der Mensch muss schlafen. Und dann ist es eine Notwendigkeit, oder zum Beispiel den Drehimpuls, das ist ein Erfahrungssatz. Ich habe Schwierigkeit, das nicht als Denknotwendigkeit anzusehen.
Ja. Das, ja, gerade das Wesen der Wissenschaft, das ist eben nicht begnügt mit der bloßen Feststellung, der Mensch muss schlafen oder der Hund muss schlafen oder die Katze muss miauen, sondern dass sich ständig die Warum-Frage stellt, also die Frage nach der möglichen kausalen Erklärung, warum machen die das, warum geschieht das, warum fallen Gegenstände zu Boden und nicht in die Luft, wenn ich sie fallen lasse. Das muss ja Gründe haben, und die herauszufinden, das versucht eben die Wissenschaft, oder versuchen verschiedene Wissenschaften, je nachdem, Biologie, Physik, Chemie oder was auch immer. Man kann natürlich auch bei der Gelegenheit Sie fragen, wie Sie Wissenschaften voneinander abgrenzen, zum Beispiel Physik, Chemie und Biologie. Was ist Physik, was ist Chemie, was ist Biologie? Die Frage ist ziemlich leicht zu beantworten. Der Gegenstand hier, wie er da liegt, ist Chemie. Er besteht aus bestimmten Stoffen. Der Chemiker analysiert, woraus der besteht. Nehme ich den Gegenstand, keine Sorge, ich mache das nicht, und werfe ihn zu Boden, dann ist das Physik. Die Frage, nach welchen Prinzipien hat sich der Gegenstand bewegt. Also der Chemiker untersucht den stofflichen Aufbau, der Dinge, der Physiker, ihr Verhalten, die Gesetzmäßigkeit, nach dem sie Dinge verhalten. Und der Biologe nimmt sowohl die Prinzipien der Chemie als auch der Physik auf, weil Lebewesen ja auch nur materielle Gegenstände sind, muss aber darüber hinaus noch die Eigenarten, die ganz spezifischen Wechselwirkungen innerhalb der Teile eines Organismus und der Organismen untereinander untersuchen. Also auf der einen Seite gehen diese drei Wissenschaften ineinander über, auf der anderen Seite aber haben sie auch ziemlich klar definierte jeweils eigene Prinzipien bzw. eigene Gesetzlichkeiten. Na gut, und nun zu der Frage, gibt es Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis im Besonderen und Grenzen der Erkenntnis im Allgemeinen? Darüber wurde natürlich viel nachgedacht, denn hier ist das Ende wie mit der Wahrheit. Wie kann ich Grenzen festlegen, wenn ich gar nicht weiß, ob es sie gibt? Daher ist aus meiner Sicht die Frage in drei Teile zu gliedern, beziehungsweise kann man sich dieser Frage nach den Grenzen des Erkennens, der wissenschaftlichen Erkenntnis, unter drei Gesichtspunkten nähern. Der erste Gesichtspunkt ist rein methodisch. Können wir sagen, dass wir mit Methoden, die wir entwickeln, dass wir damit eines Tages gewissermaßen den Plafond erreichen, nicht mehr weiter können. Um zu veranschaulichen, was ich meine. Nehmen wir die Biologie als Beispiel in der Geschichte. Die ersten Biologen, obwohl es den Ausdruck damals nicht gab, Aristoteles, wird oft als Vater der Biologie bezeichnet, hatte methodisch, um Organismen zu beobachten, zu schauen, wie die Ausgangsweite, praktisch nur seine Augen verfügbar. Er selber war die Methode. Später wurden dann Vergrößerungsgläser entwickelt. Da konnte man schon von Organismen etwas mehr erkennen. Dinge, die mit freiem Auge kaum sichtbar sind, konnte man mit der Lupe schon etwas sichtbarer machen. Dann kam die Entwicklung von Mikroskopen. Da konnte man noch tiefer in die Organismen eindringen. Und nicht zuletzt in den 1950er Jahren das Elektronenmikroskop. Das heißt, unser Blick in den Organismus, etwas plakativ gesagt, wurde immer tiefer und immer in die Tiefe erweitert. Das ist bis heute nicht an eine Grenze gestoßen. Und es könnte sein, dass wir in nächster Zeit noch irgendwelche mikroskopartige Apparate entwickelt, die noch tiefer in den Organismus hineinschauen, unter Anführungszeichen, können. Also hier sind wir bisher an keine Grenze gestoßen. Dasselbe gilt jetzt für die Welt im Großen, für den Kosmos. Dem alten Aristoteles und den frühen Astronomen im Altertum war wiederum zunächst mal nur ihr Auge. Nur das zugänglich, was sie sehen konnten. Erst mit der Entwicklung von Fernrohren, Teleskopen, Radioteleskopen hat sich unser Blick in die Tiefen des Universums immer erweitert. Also methodisch gesehen, da ist der menschliche Erfindungsreichtum sehr groß, war bisher zumindest die Wissenschaft eine ständige Erweiterung unseres Horizonts durch die Entwicklung immer neuer Beobachtungsmethoden und auch neuer Experimentiermethoden. Also auf dieser Ebene kann man bisher zumindest keine Grenze erkennen. Wir wissen heute nicht, wer was in 100 Jahren konstruieren wird an Apparaten und was uns die für Möglichkeiten geben werden, etwa noch tiefer ins Universum zu blicken und so weiter. Man könnte als drittes Beispiel etwa auch die Tiefseeforschung nehmen. Ursprünglich hat der Mensch nur das am Meer gesehen, was unmittelbar an der Oberfläche war, oder ein paar Meter drunter, wenn er da hinuntergetaucht ist. Erst mit der Entwicklung von immer komplizierteren, raffinierteren Tauchinstrumenten konnte er in dem Fall nun buchstäblich immer tiefer hinabsteigen, mit diversen Sonden und so weiter, wie sie Meereskundler, Ozeanographen, Meeresbiologen und so weiter heute zur Verfügung haben, kann man bis in die Tiefsee hinuntergehen, also buchstäblich jetzt und dort Organismen finden und so weiter, die also kein Mensch sonst jemals gesehen hätte. Eine ständige Erweiterung also unseres Horizonts durch eine ständige Verbesserung von Beobachtungsmethoden, von Beobachtungsapparaten. Zweite Teilfrage oder eine zweite Annäherung an die Frage, ob es Grenzen des Erkennens und der Wissenschaft gibt, ist nicht rein methodischer Natur, sondern erkenntnistheoretischer Natur, etwas komplizierter. Könnte es sein, dass bestimmte Phänomene, bestimmte Vorgänge aufgrund ihrer Komplexität vielleicht für uns grundsätzlich nicht erklärbar sind oder greifbar sind? Ja, da wäre ich schon vorsichtiger mit der Frage, nein, denken Sie an unser Gehirn, zweifelsohne das komplizierteste einzelne System, das wir kennen. Es könnte sein, nachdem wir alles, was wir in der Wissenschaft betreiben, auch Gehirnforschung mit unserem eigenen Gehirn betreiben, es könnte sein, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, dass ein System sich selber hundertprozentig begreift. Die zum Teil phänomenalen Ergebnisse der Hirnforschung in den letzten Jahrzehnten geben uns eine ganze Menge an Vorstellungen über die Strukturen und Funktionsweisen des Gehirns, aber haben wir nun wirklich uns selbst damit begriffen? Das Gehirn ist ein hochkompliziertes, chaotisches System. Im Gegensatz zu den Flugzeugen, wo wir Prognosen erstellen können und so weiter, auf der Basis ziemlich exakter Gesetzmäßigkeiten kann ich nicht voraussagen, was Sie oder Sie gerade jetzt in diesem Moment denken oder im nächsten Moment denken werden. Ich weiß nicht einmal, was ich selber im nächsten Moment denken werde. Das sind chaotische Prozesse. Ähnlich wie das Wetter. Die Meteorologie ist eine hochentwickelte Wissenschaft mittlerweile, aber sie funktioniert nicht hundertprozentig, weil das Wetter Kapriolen machen kann und die Prognose, die man für die nächsten Tage hat, kann sich als falsch herausstellen. Weil das Wetter demjenigen, der es prognostiziert, gewissermaßen davonläuft. Weil es da plötzlich zu irgendwelchen atmosphärischen Vorgängen kommen kann, die eben während der Arbeit der Prognose noch gar nicht bekannt waren. Sie verstehen, was ich hier so meine. Es gibt Systeme, die so komplex sind und so unberechenbar, dass wir zumindest mit grundsätzlichen Grenzen rechnen müssen. Auch wenn unser Gehirn eines Tages bis in Detail, auch wenn alle Milliarden von Neuronen und Abermilliarden von Synapsen im Einzelnen bekannt sein sollten, ja, dann wird damit mein individuelles, subjektives Ich immer noch nicht erklärt sein. Also hier könnte man vielleicht auf einen Spruch von Wittgenstein zurückgreifen, der gemeint hat, wenn eines Tages, sinngemäß zitiert, alle Probleme der Wissenschaft gelöst sein werden, werden die Probleme des Menschen noch gar nicht berührt sein. Das heißt, und damit komme ich zur dritten Annäherung, die existenziellen Probleme des Menschen. Wir haben einige davon hier angesprochen, die Suche nach dem Sinn und so weiter. Ja, dabei kann die Wissenschaft den Menschen zwar Haltegriffe geben, aber sie kann seine individuellen Probleme nicht lösen. Ich kann natürlich über Sterben und Tod wissenschaftlich ungemein viel sagen, wissen da ungemein viel, was da am Prozess abläuft, wie ein Mensch stirbt und wann er stirbt und so weiter, was sich da abspielt, das ist relativ gut bekannt. Aber das heißt deswegen nicht, dass nicht die Angehörigen des Verstorbenen nicht um ihn trauen. Es hilft ihnen wenig, wenn man sagt, na gut, wissen Sie, also keine Sorge, nicht, dass im Gehirn bestimmte Prozesse passiert und da kam es zum Herzstillstand, das haben wir gemessen, jetzt ist er tot. Na, da wird der Angehörige sagen, ah, wunderbar, gut, dass ich das weiß, also schön, begraben wir ihn, passt schon. Das sind dann, wie auf der einen Seite, auch wenn, da hatte Wittgenstein, obwohl ich alles andere bin als ein Wittgenstein-Fan, aber durchaus eine sehr anregende, zum Denken anregende Bemerkung, nicht wahr? Auch wenn wir alle Probleme der Wissenschaft lösen, dann heißt das noch nicht, dass wir die menschlichen Probleme gelöst haben werden. Die fangen dort vielleicht überhaupt erst an. Und hier geht es dann auch um moralische Grenzen. Wie gesagt, das ist die dritte Grenzannäherung gewissermaßen an dieses Problem. Auch wenn es nie methodische Grenzen der Wissenschaft geben wird, auch wenn die Apparate immer präziser sein werden und so weiter und so weiter, und auch wenn es keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen geben sollte, sollte vorsichtig gesagt, bleibt immer noch die Frage, ob nicht wir bestimmte Grenzen setzen sollten. Das ist eine ethische Frage, eine moralphilosophische Frage, die heutzutage natürlich in Verbindung mit vielen Wissenschaften lebhaft diskutiert wird, etwa die Frage, also die Probleme der Gentechnik, inwieweit sollen wir, dürfen wir in genetische Systeme eingreifen, das ist nicht einfach nur eine Frage der Methode, es ist auch eine moralphilosophische Frage. Welche Experimente dürfen wir überhaupt durchführen? Eine alte Frage in der Wissenschaft, nicht, sind Experimente, wenn sie Erkenntnis versprechen, dürfen sie denn unter allen Umständen durchgeführt werden? Dann müssen wir nicht auch fragen, ja, sind sie ethisch, sind sie moralisch überhaupt gerechtfertigt? Also niemand wird heute beispielsweise sagen, ja, also wir experimentieren am Menschen, ganz egal, was da herauskommt, wir sind interessiert, irgendwas zu wissen, also sperren wir ein paar Leute ein und beginnen wir sie beim Leben im Leib irgendwie mit Elektroden und so weiter zu quälen. Das geht natürlich aus moralischen Gründen nicht, auch wenn es methodisch kein Problem ist. Also das sind jetzt drei ganz verschiedene Zugänge zu der Frage, ob es Grenzen der Erkenntnis im Allgemeinen und der wissenschaftlichen Erkenntnis im Speziellen gibt. Es könnte natürlich sein, dass eines Tages Wissenschaft überhaupt nicht mehr betrieben wird, weil sie sich zum Beispiel als gefährlich herausstellt. In einigen Bereichen ist sie ja das schon längst. Es könnte auch sein, dass sie nicht mehr betrieben werden wird, für uns heute unvorstellbar, aber dass Leute sagen, bitte, wir wissen jetzt genug und wollen wir dann noch mehr wissen, wozu sollen wir das Ganze wie auch immer teurer, warum sollen die da herum experimentieren und dann irgendwelche Planeten suchen, die da Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, wir brauchen das alles nicht. Zum Wesen der Wissenschaft gehört natürlich, oder gehörte von Anfang an, dass sich Menschen Fragen stellten, dass sie Dinge zum Selbstzweck gewissermaßen wissen wollten und nicht, weil sie davon unmittelbar was hatten. Allerdings haben sie viele Erkenntnisse im Laufe der Zeit, in der Praxis gewissermaßen, in der Anwendung, als anwendungsrelevant erwiesen. Und die Medizin ist dabei genauso ein gutes Beispiel wie die Technik oder die Landwirtschaft. Das alles beruht ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber, und jetzt komme ich zu einigen sehr kritischen Punkten letzten Endes. Ich habe vorhin gesagt, Wissenschaft ist ein Prozess der Informationsverdichtung. Immer mehr Einzelheiten werden zu immer komplexeren Theorien zusammengefügt. Ich habe auch gleich zu Beginn der Vorlesung im Oktober eben betont und auch später immer wieder betont, dass Information, Informationsaufnahme für Lebewesen allgemein von elementarer Bedeutung ist und auch Wissenschaft kann natürlich als ein Prozess der Informationsaufnahme und Informationsbewältigung betrachtet werden. Nur stoßen wir da heute und im Laufe der letzten Jahrzehnte auf einige Probleme, die es die längste Zeit in der Wissenschaft nicht gab und die also auch zu Kritik herausfordern. Erhard Oeser, Freund und Lehrer, hat schon vor 25 Jahren sehr klare, zum Teil drastische Worte dafür gefunden, was ich hier in der Folge noch kurz, sofern Zeit bleibt, darlegen möchte. Er sprach etwa von Informationsmüll, von Wegwerftheorien, von Kloaken der Vernunft, von dem Umstand, dass früher starke Gehirne an schwachen Apparaten gesessen sind, heute schwache Gehirne an starken Apparaten. Und das Ganze läuft also auf eine Fundamentalkritik, wenn Sie so wollen, der heutigen Wissenschaft, auch des heutigen Wissenschaftsbetriebs hinaus. Die alten griechischen Philosophen, die zum Teil auch Naturforscher waren, Aristoteles wurde erwähnt, wir kennen sie alle. Es waren nur relativ wenige. Jeder, der damals vor ein paar tausend Jahren Sterne beobachtet und sich Notizen dazu gemacht hat, jeder, der draufgekommen ist, dass Wale keine Fische, sondern Säugetiere sind, wurde damit gewissermaßen auffällig. Der war ein Gelehrter und es gab solche nicht sehr viele. Heute gibt es Millionen Gelehrter und sogenannter Gelehrter. Dann die Informationsfülle, die heute die Wissenschaft zu bewältigen hat, ist nicht mehr zu bewältigen. Humboldt, Alexander von Humboldt, Leibniz, Kant, Darwin konnten zumindest auf einer ganzen Reihe von Gebieten gewissermaßen auf der Höhe ihrer Zeit sein und bleiben, was heute nicht mehr möglich ist. Heute kann man nur noch mit fragmentarischem Wissen aus verschiedenen Gebieten an die Dinge herangehen, aber nicht mehr das gesamte Wissenschaftsgebäude sozusagen beherrschen. Stichwort Spezialisierung, auch Überspezialisierung. Es ist schwer zu sagen, wie viele wissenschaftliche Disziplinen es heute insgesamt gibt, wenn man sie nämlich in Teildisziplinen weiterhin zerlegt. Also ungemein viele. Da gibt es so Spezialfächer wie die Ökotrophologie. Weißt du, was das ist? Keine Sorge, ich wusste es auch längere Zeit nicht. Das ist eigentlich die Haushaltskunde. Das kennt jeder, aber es klingt besser Ökotrophologie. Eines verstehen Sie aber sicher, weil dafür gibt es offenbar kein Fremdwort, es wurde keins gefunden. Fluchtwegforschung. Also wurde aktuell vor ein, zwei Jahren, da gab es ja da in Duisburg, mit dieser Lachgerät, was immer das war, gab es ja da irgendeine Katastrophe, soweit ich mich erinnere, und da gab es Tote, die haben sich gegenseitig zertrampelt. Und da war im Fernsehen, Zeit und Bild, wie Nachrichten, sei im Bild 2 im Studio, eine Frau, eine Spezialistin, wurde auch hingeschrieben, Fluchtwegforscherin. Die befasst sich also nur mit Fluchtwegen. Sehr speziell, wo können Menschen wie flüchten, wenn irgendwas passieren soll. Da ließen sich zahlreiche Beispiele nennen. Spezialisierungen gab es in früheren Zeiten natürlich nicht. Wer will heute schon sagen, wenn er ganz strikt und ehrlich, er ist Biologe. Also was eigentlich? Ist er Molekularbiologe oder ist er Mammaloge, Säugetierspezialist? Wenn er das Zweite ist, kennt er wirklich alle 6200 Säugetierarten in- und auswendig? Vermutlich kaum. Es ist besser, er spezialisiert sich auf die Primatologie, das hat nur noch mit ca. 350 Arten zu tun, oder auf die Kynologie, das ist nur eine Art, der Hund, Kynologie, Hundeforschung. Entomologie ist ein Unding, Insektenkunde, es gibt schätzungsweise 3 oder 4 Millionen Insektenarten, bekannt sind knapp 1 Million. Kein Insektenforscher, kein spezialisierter Entomologe hat alle Millionen Insekten auch nur gesehen. Das geht sich weder zeitlich aus noch sonst, der müsste 1000 Jahre alt werden, um da wirklich alles zu kennen, das geht nicht. Also Sie wissen, worauf das hinausläuft. Eine Informationsverdichtung, die sich hier als Informationsüberflutung letzten Endes entwickelt hat. Und hier, und das ist keineswegs lustig, sondern ein sehr kritischer Punkt, stellt sich zunehmend die Frage, inwieweit gilt unter diesen Umständen überhaupt noch eben eines der beiden Grundpostulate, nämlich das der Intersubjektivität, das der objektiven Überprüfbarkeit. Wer kann noch die Millionen Einzelerkenntnisse, die täglich gewonnen werden, oder jedenfalls in kurzen Abschnitten, wer kann das noch überprüfen? In der Biologie allein gab es schon vor vielen Jahren ungefähr 10.000 Zeitschriften oder periodisch erscheinende Druckwerke. Wenn man sich das ausrechnet, sagen wir, dass eine Zeitschrift nur 4-mal pro Jahr erscheint, 4-mal 100 Seiten, 100 Seiten pro Heft, das ist durchaus eine gängige Größe, ein gängiger Umfang, dann wären das jetzt nur für eine Zeitschrift eben 400 Seiten pro Jahr. Jetzt multiplizieren Sie bitte 400 mit 10.000, wie viele Seiten da herauskommen. Ein Schnellleser, der eine Seite so in diesem Format, ein Schnellleseverfahren, also in eine halbe Minute erfasst, wird damit trotzdem nie fertig. Denn während er noch dabei ist, die 10.000 jetzt soeben erschienenen Artikeln schnell zu erfassen, sind ja schon weitere 10.000 erschienen. Und wenn er das könnte, dann hätte er noch ein anderes Problem, nämlich, dass ja, obwohl viele der wissenschaftlichen Fachartikel in englischer Sprache erscheinen, gibt es nach wie vor viele Zeitschriften, ist auch gut so, in regionalen Sprachen, wissenschaftliche Zeitschriften auf Spanisch, auf Italienisch, auf Deutsch, auf Japanisch, dann müsste der Betreffende auch jetzt, naja, mindestens die Großsprachen, von denen zum letzten Mal die Rede war, perfekt beherrschen, dass er das alles lesen könnte. Sogar wenn ihm das gelingen würde, aber das wäre dann ja schon allmählich eine furchteinflößende Figur, auch wenn er nichts essen und nichts trinken müsste, nicht schlafen müsste, oder der nur wissenschaftliche Artikel liest und eben alle Sprachen kennt, in denen die erschienen sind, dann erst hätte er das eigentliche Problem, nämlich hat er es auch alles wirklich verstanden. Es gibt auf dem Gebiet der Biologie, ich habe neben Philosophie Biologie studiert, aber sagen wir in spezialisierten Gebieten wie der Molekularbiologie, arbeite, wenn ich die in die Hand nehme, verstehe ich nicht einmal den Titel. Egal, ob das auf Deutsch, oder Englisch geschrieben oder Spanisch. Keine Ahnung, was das soll. Also Spezialisten, die also dann wissen, wovon da die Rede ist, oder zumindest zu wissen glauben. Und wie gesagt, hier stellt sich dann die ernsthafte Frage, wer kann das alles noch kontrollieren? Man könnte sagen, gut, das kann uns egal sein, mit Mineralogen oder Gebieten, die uns unmittelbar wenig angehen, was die da publizieren, oder Astronomen, ob die da Sterne erfinden oder die wirklich gesehen haben und so weiter, kann uns auch egal sein, solange der Stern nicht auf die Erde geflogen kommt. Kritisch wird es natürlich so auf Gebieten wie der Medizin, wo die Grundlagenforschung unmittelbar mit der angewandten Forschung in Verbindung ist, wo man nicht sagen kann, ja, ich betreibe ja nur elementare Grundlagenforschung, muss man nicht anwenden, sondern wo alles, woran geforscht wird, auch von unmittelbarer praktischer Relevanz ist oder sein kann. Und einen in dem Kontext, vor allem in Bereichen wie der Medizin, ein ziemlich gravierendes Problem. Wie weit sind alle diese Dinge eben falsifizierbar oder verifizierbar? Da würde ich dann schon eine allgemeine Kulturkritik überleiten, wie wir zum nächsten Mal noch darauf ein. Es gibt tausende verschiedener Krankheiten. Kein Mediziner übrigens konnte mir jemals sagen, wie viele es genau sind, die den Menschen betreffen und betreffen können. Und verschiedenste Ursachen, viele Ursachen kennt man nicht, herumgeforscht und so weiter und so weiter. Immer wieder werden, stellt sich heraus, das war eigentlich falsch, das ist ganz anders und so weiter. Niemand kennt sich mehr aus, also vor allem nicht der Nicht-Fachmann, nicht der vielleicht angewiesen ist darauf, dass in die Tageszeitungen und Wochenmagazine auf ihren Gesundheitsseiten medizinische Kenntnisse vermitteln, der wird sich dann natürlich wundern, wenn es da einander widersprechende Dinge gibt. Ein Forschungsteam in Palo Alto hat das und das herausgefunden, ein anderes Forschungsteam in Montpellier genau das Gegenteil. Und ja, wer hat jetzt die Wahrheit, unter Anführungszeichen? Was ist da überhaupt los? Insoweit muss man ÖSA recht geben, es werden vielfach Wegwerftheorien produziert, beziehungsweise Informationsmüll, den eigentlich keiner braucht. Und warum ist das so? Weil, Stichwort Konkurrenz, heutzutage der Wissenschaftler gezwungen ist, in immer kürzerer Zeit immer mehr Erkenntnisse zu produzieren, ganz gleich, was diese Erkenntnisse wert sind oder nicht. Es gibt heute in den letzten Jahrzehnten vor allem Dinge, die es die längste Zeit der Wissenschaftsgeschichte nicht gab, Projekte und Projektanträge. Schon diese Ausdrücke wären einem Humboldt fremd gewesen. Humboldt hat kein Projekt und keinen Projektantrag. Der war in Südamerika, hat dort Verschiedenes entdeckt und dann darüber meterweise publiziert. Niemand hat ihm das finanziert, er selber hat es finanziert. Bis fast zum finanziellen Ruin ist er damit gegangen. Er musste nirgendwo irgendwas beantragen, er hatte kein Projekt. Aber gewaltige Erkenntnis hat er letzten Endes gewonnen. Nachdem heute, wie gesagt, Wissenschaft ist ein kollektives Unternehmen, das war sie immer, aber heute ganz besonders. Erstens, die sehr komplizierte Forschung immer teurer wird. Zweitens, der Einzelne sich ja nicht selbst finanzieren kann, dann müsste Wissenschaft von lauter Multimilliardären betrieben werden, die als Hobby zu Hause sitzen und komplizierte Geräte bauen und Sterne beobachten. Das gibt es ja praktisch nicht. Das muss die Öffentlichkeit finanzieren. Und je mehr das kostet, je mehr Geld man selber einfordert, umso schneller muss man natürlich irgendwas produzieren. Was dann von manchen Gebieten vielleicht egal wäre, aber nicht egal, etwa auf Gebieten wie der Medizin oder der Pharmazie, wenn dann ganz schnell irgendwas auf den Markt geworfen wird, damit gleich die nächste Arbeit in Angriff genommen werden kann und so weiter, dann kann das sogar sehr gefährlich werden. Bitte.
Es sind ja vor allem persönliche Karrieren damit verbunden.
Natürlich.
Dass man eben etwas
gut Nur wird es dann paradox, wenn nicht sogar schon fast lustig, wenn Leute, solche gibt es, in ihren Publikationslisten die Projektanträge, die sie gestellt haben, auch als Publikation schon aufnehmen, nur damit die Liste immer größer wird. Dann wird es paradox und zum Teil, wie gesagt, sogar schon lustig. Es wird auch paradox und auch wieder fast lustig, wenn verlangt wird, dass zu Beginn eines Projekts oder überhaupt schon im Antrag steht, was herauskommen wird. Ja, wozu brauche ich denn das Projekt, wenn er eh schon weiß, was herauskommen wird? Das sind Paradoxien und Anomalien gewissermaßen des heutigen Wissenschaftsbetriebs. Einstein sagte oder soll gesagt haben, der optimale Beruf für einen Wissenschaftler ist der des Leuchtturmwärters, denn da ist er allein, da kann er in Ruhe nachdenken, dort stört ihn niemand. Und das mag noch zu Einsteins Zeit so gewesen sein, heute geht das nicht mehr, weil heute jeder Wissenschaftler zunehmend Teil eines hochkomplizierten Betriebs ist, den er zum Teil bereichert oder auch nicht, den er vielleicht auch stört, aber sich niemals zurückziehen kann auf einen Leuchtturm, zum Beispiel. Und eine weitere Gefahr, die von Altem natürlich ausgeht, ist das Plagiat. Der Diebstahl geistigen Eigentums. Je mehr produziert werden muss, umso größer und je mehr Geld natürlich dahinter steckt, umso größer die Verlockung, dass man halt Ergebnisse erschwindet, von anderen stiehlt. Heutzutage ist in vielen Fällen, im Falle vieler Ergebnisse, schwer die Grenze zu ziehen zwischen wirklicher Erkenntnis und Schwindelei. Sind die Daten, die da meistens komplizierte Daten, komplizierte Formeln, Kurven und so weiter, hat der Betreffende das tatsächlich so entwickelt oder hat er etwas nachgebessert? Es kommt dazu natürlich die menschliche, die allgemein menschliche Tendenz, nicht nur in der Wissenschaft, Dinge so haben zu wollen, wie man sie eben möchte. Sehen zu wollen, was man sehen will. Conan Lorenz, der alles andere als der moderne Typ des Wissenschaftlers, war der klassische Naturhistoriker, Tierbeobachter und so weiter, hatte aber durchaus die Tendenz, in der Theorie und was er anderen Leuten erzählt hat, damit sehr großzügig umzugehen, ja, was er wirklich beobachtet hat, gelegentlich auch zu verschweigen. Nur in seinem Fall, genial wie er war, hatte er damit so gut wie immer recht. Aber nicht jeder, der irgendwas erfindet und glaubt, der hat Richtige sein, ist Conan Lorenz, sondern begibt sich in die Nähe eines eklatanten Schwindels. Es hat zu allen Seiten, Menschen waren niemals Engel, auf allen Gebieten Scharlatane und Schwindler gegeben, das wäre heutzutage nichts Neues, aber der Nährboden für Plagiatoren und für Schwindler ist heute wesentlich fruchtbarer als früher, weil die Kontrollmöglichkeiten immer geringer werden. Und wie gesagt, weil zum Teil Unsummen, weil es sich um Unsummen handelt, die da in bestimmte Projekte hineinfließen sollen. Das betrifft nicht alle Wissenschaften im selben Ausmaß, das ist ganz klar. Zweifelsohne hat die Elementarteilchenphysik im Allgemeinen wesentlich größere Budgets zur Verfügung als die Slawistik oder die Altorientalistik, das ist ganz klar. Und da ist dann, wie gesagt, auch bei vielen die Verlockung sehr groß. Es ist einfach, ja, etwas einfacher zu machen, wenn der Weg auch kürzer gemacht werden kann, warum soll man sich dann lange mühen, weil ja vom Erfolg des ersten Projekts die Realisierung des zweiten abhängt. Und kaum ist das erste begonnen, muss man sich auch schon darum kümmern, Gelder für das zweite aufzutreiben und so weiter. Also eine, ja, durchaus nervenaufreibende Geschichte. Also insoweit ist Oesers Kritik mehr als berechtigt. Wie auf allen Bereichen ist auch in der Wissenschaft die Geschwindigkeit, das Tempo, mit dem sie betrieben wird, inzwischen schon fast tödlich. Und es gibt hier auch ein Wort dafür, nämlich das Gegenteil zur Evolution, Involution. Eine Wissenschaft, die evolviert, die sich in Evolution befindet, schafft zunehmend brauchbare Erkenntnisse, neue Erkenntnisse, immer bessere Theorien. Involution bedeutet hingegen so etwas wie den Wärmetod. Das Ganze läuft sich tot. Es ist nicht mehr überschaubar, es ist nicht mehr kontrollierbar, es kostet zu viel. Deswegen sagte ich vorhin, das ist schwer vorstellbar, aber vielleicht wird man eines Tages sagen, wir schalten das Ganze ab, es ist zu gefährlich, beziehungsweise zu teuer. Bin ich kein Prophet, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es könnte sein. Also aus Informationsverdichtung wurde Informationsüberflutung. Und wie allgemein im Falle der Informationsüberflutung ist es immer schwieriger, wenn überhaupt noch möglich, aus dieser Fülle von Einzelinformationen die relevanten herauszugreifen. Nicht mal im eigenen Fach ist es heutzutage möglich, wirklich alles zu begreifen, beziehungsweise alles zu lesen und so weiter. Natürlich muss man, um das nicht so düster zu zeichnen, eines sagen, es gibt ja auf allen Gebieten und auch auf größeren Gebieten wie Naturwissenschaften und so weiter eine Reihe von Zeitschriften, die eben nicht Millionen von Einzelerkenntnissen bringen, sondern regelmäßig zusammenfassende Beiträge von kundigen Leuten auf diesem Gebiet, sodass sich die Lektüre all der 10.000 Einzelpublikationen sowieso erübrigt. Das heißt, ich muss ja gar nicht alles im Detail wissen, um mir ein bestimmtes Bild zu einem bestimmten Gebiet zu machen. Während wir heute hier jetzt beisammen sind, sind wahrscheinlich 4 oder 5 oder 10, kann ich schwer schätzen, statistisch gesehen, Beiträge über Evolutionsbiologie erschienen. Ich bin Evolutionstheoretiker, aber die meisten Beiträge entgehen mir. Die Frage ist aber, ja, was hilft es mir oder inwieweit wird sich mein Bild von der Evolution ändern, wenn da in den letzten 2 Stunden 7 oder 8 Artikel erschienen sind über evolutionäre Mechanismen bei Bärtierchen in Indonesien. Ja, wunderschön. Als Spezialist könnte es mich interessieren, aber es ändert nichts an der gesamten Theorie. Also insoweit kann ich mich beruhigt zurücklehnen und sagen, bitte, also ich habe die 10 Arbeiten, die erschienen sind, ich weiß gar nicht wo, nicht zur Hand, werde sie auch nie zur Hand nehmen, aber das macht nichts, ich kenne mich trotzdem einigermaßen in der Evolutionsbiologie aus. Also es ist nicht ganz hoffnungslos. Hoffnungslos wird es, wenn Wissenschaft, und leider ist das oft in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus der Fall, wenn ein Wissenschaftsglaube sich so etabliert wie ein religiöser Glaube. Ja, der hat ja gesagt, ne, das ist so, ne, das kann nur so sein. Das haben ja Wissenschaftler festgestellt. Man müsste immer, wann immer in den Medien über wissenschaftliche Ergebnisse berichtet wird, sagen, dass es vielleicht nicht der Wahrheit der Weisheit letzter Schluss ist, dass es auch andere Ergebnisse gibt, die zu prüfen werden und so weiter. Gut, damit können wiederum die Medien nicht leben. Ja, auch eine Frage der medialen Existenz, nicht? Also wenn ein Zeitungsartikel, der über medizinische Forschung berichtet und über Gesundheitsprobleme und Phänomene, der kann ja nicht eine Seite lang zunächst einmal methodologische Probleme aufwerfen, um dann erst darüber zu berichten. Da ist überhaupt kein Platz in den Zeitungen, in den Massenmedien dafür. Und daher muss man natürlich wie in allem, auch im Falle der Wissenschaft sagen, bitte, man muss unterschiedlichste Ergebnisse, sogar die, die man selber gar nicht nachvollziehen kann, mit einer gewissen Kritik betrachten, denn es könnte ja vielleicht auch anders sein. Ich sagte, Wissenschaft kennt keine ersten Tatsachen und keine letzten Gründe und keine ewigen Wahrheiten. Es ist ein dynamisches System. Und wie überall ist es in der Wissenschaft, vielleicht besonders in der Wissenschaft, sehr gefährlich, wenn bestimmte Erkenntnisse zu unumstößbaren Dogmen erklärt werden. Wiederum betrifft das dann Gebiete, wo viel Geld im Spiel ist und wenn da also jemand schon gewissermaßen im Rennen ist und immer mehr Geld akquiriert, hat er kein Interesse daran, wenn das ihm das entzogen wird, dass sich herausstellt, er war ja auf dem falschen Weg. Das will ja niemand. Die Evolution der Wissenschaft, um zum Abschluss zu kommen, begann also ganz einfach, noch auf der Ebene der Alltagserkenntnis, wurde immer komplizierter, man blickte immer mehr sozusagen hinter die Kulissen, immer mehr Einzelheiten über die uns umgebende reale Welt wurden erforscht, immer wieder mussten und müssen natürlich Erklärungen und Theorien revidiert und verbessert werden, was in längster Zeit ganz gut ging, was aber heutzutage und seit einigen Jahrzehnten eben deswegen nicht mehr so ganz klappt, weil, wie gesagt, die Informationsfülle ganz einfach zu groß geworden ist, weil zu viel produziert wird. Wenn Öse also von Informationsmüll spricht, dann betrifft das also nicht nur die Wissenschaft, sondern vielmehr noch das, was uns sonst in den Medien Informationen präsentiert wird. Heutzutage vor allem durch das Internet. Nicht möglich, dass man auch nur einen winzigen Bruchteil von all dem, was im Internet steht, erstens liest, das schaffen unsere Augen ja gar nicht, und sogar danach prüfen kann. Das Problem mit dem Internet in dem Kontext ist halt eine eigene Erfahrung. Vor einigen Jahren hat mir eine Studentin aus Graz geschrieben, ob denn die Evolutionstheorie eine gesicherte Theorie sei. Wie geschrieben, also, wenn eine Theorie überhaupt gesichert ist, wenn es so etwas gibt, dann ist das die Evolutionstheorie. Dann hat sie mir zurückgeschrieben, ja, kann schon sein, aber im Internet steht was ganz anderes. Ja, was sollte ich dir sagen? Im Internet steht nicht nur was ganz anderes zur Evolutionstheorie, es steht im Internet alles. Und da ist halt der kritische Denker aufgefordert, zu überlegen, Moment, wenn da alles drinsteht, brauche ich das überhaupt? Und ich muss irgendwie ja versuchen, da die Dinge zu selektieren. Und das wird immer schwieriger. Aber wie gesagt, verzweifeln Sie nicht, es kommt ja vielleicht alles auch ganz anders. Ich danke für Ihr Interesse und dann bis zum nächsten Mal.